Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Wir sind wieder hier in unserem Studio und bei uns sitzt wie immer ein Blind Date sich gegenüber. Wir hoffen, dass es ein Blind Date ist. Ein Mann, eine Frau, die sich wie immer angucken und fragen, mit wem wurden wir denn hier gematcht? Ich darf vorstellen, bei uns heute Dr. Annika Thun und Alexander Wittker. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dankeschön. Hallo.
Jetzt ist ja für uns immer die allererste Frage, haben wir es wirklich geschafft, ein Blind Date zusammenzustellen? Alle, die immer zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen ja, einmal tatsächlich ist es uns nicht gelungen. Deswegen die allerwichtigste Frage, habt ihr euch schon mal gesehen? Kennt ihr euch?
Nee.
Noch nie gesehen.
Sehr gut, dann haben wir schon mal Check. Annika, vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst.
Genau, ich bin die Annika. Ich habe ein Unternehmen für Computer- und Videospiele. Circa 200 Mitarbeiter weltweit. Wir sind an 10 Standorten aktiv und versuchen die Menschen uns zu unterhalten mit unseren Spielen, mit vor allem Strategie- und Simulationsspiele.
Mhm, hast du dich jetzt sehr bescheiden vorgestellt, aber da gehen wir gleich noch in die Tiefe. Mal sehen, wie bescheiden Alexander ist jetzt bei seiner Vorstellung. Was machst du?
Ja, Alexander Wittger, ich bin Gründer von der Jobimpulsgruppe und Techimpulsgruppe. Wir haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und privat bin ich Vater von 2 tollen Söhnen und glücklich verheiratet.
Auch noch, ja, da haben wir jetzt viele Informationen. Möchtest du noch privat nachschieben?
Nee, privat nicht. Ich lebe in einer WG mit meiner Katze, aber ich habe gerade die erste Gemeinsamkeit entdeckt, aber da kommen wir, glaube ich, gleich dazu.
Sehr schön, sehr schön. Also das waren quasi die Hard Facts. Ja. Und dann gibt es ja eine zweite Regel auch bei uns, ist, dass sich die Gäste ein Geschenk mitbringen und sich über das Geschenk noch mal ein bisschen mehr vorstellen. Und dann finden wir unsere Ansatzpunkte. Vielleicht, Alexander, magst du mal zuerst dein Geschenk überreichen und erzählen, was du dir dabei gedacht hast.
Sehr gerne. Also ich habe auch eine gemischte Tüte mitgebracht, eine Trilogie von Geschenken, die so ein bisschen darstellen, was ich gemacht habe, beziehungsweise wo ich herkomme. Und es startet mit einer Flasche Wein von der Mosel, denn ich komme von der Mosel oder meine Frau und ich, wir kommen beide von der Mosel, sind bei Kochen aufgewachsen, in zwei kleinen Ortschaften. Wir sind mit 20 zusammengekommen und haben uns vorher nicht gekannt. Also es ist eine genetische Vermischung definitiv da. Und wir sind dort aufgewachsen, sehr behütet in kleinen Ortschaften, sind aber dann relativ früh hier in die Region gezogen, Anfang 20. Und meine Frau hat dann in Geisenheim studiert, Weinbau. Und ich habe mich sehr schnell dann selbstständig gemacht mit meiner Firma. Und das Besondere an diesem Wein ist, dass er aus einer besonders alten Lage, über 100 Jahre alte, wurzelechte Reben gemacht wird. Und ich glaube, es gibt nur 800 Flaschen von diesem Wein pro Jahr. Also erstmal viel Spaß mit dem Riesling. Wir sind aber getränketechnisch auch inzwischen hier in der Region ganz gut angekommen. Das Zweite ist, oder spiegelt so ein bisschen Mainz und die Mainzer Fasnacht wieder und die Werte, die wir hier leben. Also es ist ein Narata, den haben wir dieses Jahr verkauft von der Mainzer Prinzengarde. Und der Erlös ging für krebskranke Kinder Mainz e.V. Andrea Grimme leitet diesen Verein. Und da haben wir über 500 Naratare verkauft und gespendet. Und Mainz und die Mainzer Fasnacht und die Wertegemeinschaft, die wir eben hier leben, das macht uns großen Spaß hier in der Region. Und deswegen ein Narata von der Mainzer Prinzengarde als zweites Geschenk. Und das dritte Geschenk, das spiegelt so ein bisschen unsere Internationalität, das ist Briefpapier aus Japan. Japan ist einer unserer Standorte. Wir haben 14 Länder bei der Jobimpuls und Techimpuls-Gruppe. Mhm. Japan ist das mit am entferntesten. Wir sind auch in den USA, wir sind in Mexiko und in mehr oder weniger allen Ländern von Europa. Und die Weltoffenheit, also meins zu Hause, aber in der Welt eben unterwegs und unsere Firmengruppe, die wir dort aufgebaut haben, das spiegelt das Briefpapier wieder.
Cool. Jetzt darfst du übergeben. Genau. Und Annika hat jetzt ja schon ein paar Mal gezuckt, deswegen kannst du, während es übergeben wird.
Soll ich dir den umhängen?
Ja, genau. Sie hat einen schwarzen Rolli an, von daher brauchst du jetzt ein bisschen Farbe hier.
Ein bisschen Farbe, vielen lieben Dank. Ja, ich habe tatsächlich mehrfach gezuckt, weil ich schon mehr Gemeinsamkeiten entdeckt habe. Okay. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf.
Genau, nee, sag mal kurz, bevor du übergibst, das kannst du ja schon mal so ein bisschen.
Genau, also das Erste, was wir hatten, sind die 20 Jahre. Wir haben dieses Jahr tatsächlich auch 20-jähriges Jubiläum im August. Und in Japan haben wir auch eine Niederlassung und auch eine in den USA. Bei den anderen Standorten müssen wir noch gucken. Okay. Rheinland-Pfalz hätten wir ja auch, also hätten wir quasi schon mal drei Matches sozusagen.
Ja, sehr gut. Dann, genau, überreicht du mal.
Genau. Ich hab nur ein Geschenk, aber ein ganz besonderes. Und zwar ist das auch, bekommt man so nicht. Das ist ein El Press, also ein Presidente. Das ist aus unserer größten Marke Tropico quasi der Hauptcharakter, der Presidente, der quasi der Regent, der einer karibischen Insel ist. Man könnte auch sagen, einer Bananenrepublik. Und die Aufgabe ist quasi, diese ganze Insel zu managen, beziehungsweise das Inselimperium. Und sehr satirisch, macht sehr viel Spaß. Kommt der nächste Teil dieses Jahr raus. Freuen wir uns sehr. Und das ist ein Bobblehead, der wirklich jeden Schreibtisch verschönert.
Da kommt er auch hin. Da. Auf meinen Schreibtisch. Vielen Dank.
Hey, Präsident. Den gibt es auch so nicht zu kaufen. Das ist tatsächlich eine reine Fan-Edition, die wir gemacht haben.
Ist vielleicht am Ende wertvoll.
Stimmt.
Spielst du Spiele,
nein.
Alexander?
Nein. Ich habe eben schon gesagt, ich bin auch auf Social Media relativ blind unterwegs und konzentriere mich. Eigentlich habe ich drei Punkte. Ich habe Unternehmen, ich habe meine Familie und dann eben noch ein bisschen das, was wir in Mainz hier tun, in Form von der Fasnacht.
Aber dann, Annika, kannst du vielleicht mal erzählen. Calypso Media Group heißt eure Firma. Mhm. Ihr kommt aus Worms. Mhm. Ich habe vorhin schon gesagt, Worms hat man immer andere Firmen im Kopf und am Ende macht ihr wahrscheinlich mehr Umsatz.
Möglicherweise, ja.
Genau. Kannst du mal ein bisschen was erzählen, auch um diese Gaming-Szene zu beschreiben und vor allem diese Industrie, die dahinter steht, damit man nochmal mehr versteht, was macht ihr da und was daran ist Wirtschaft?
Genau. Also vielleicht zum Verständnis, was wir machen, ist letztendlich, man muss sich das vorstellen, wir sind ein Publisher, was nichts anderes ist wie ein Verlag. Also quasi wie ein Buchverlag, nur für Computerspiele und Videospiele. Und Worms ist unser Hauptsitz. Das ist so ein bisschen die Verwaltung. Da machen wir wirklich das ganze Strategische, die Organisation. Da geht es von HR über Finance, Qualitätssicherung, Marketing. Also alles, was wirklich organisatorisch ist. Und wir sagen immer, wir bringen die Spiele von Worms in die Welt. Das heißt, wir haben, wie ich hatte es gerade schon gesagt, Standorte in Japan, wir haben zwei Standorte in England, noch einen in Frankreich und in den USA. Und was uns besonders macht, ist, wir haben vier eigene Entwicklungsstudios, wo unsere Projekte in Deutschland entwickelt werden, die wir dann eben auch entsprechend global distribuieren. Und das Besondere ist letztendlich, man kann unsere Spiele auf der ganzen Welt kaufen. Dadurch, dass es ja digitale Produkte sind, kann man sie wo auch immer, ja, in Neuseeland, in Australien, in den USA, wo auch immer kaufen. Der asiatische Markt ist noch für uns besonders stark.
Was für Menschen arbeiten bei euch? Was haben die für eine Ausbildung? Und wen braucht ihr auch gerade? Stichwort so Trends und KI und Kreativität. Also was steckt da alles drin?
Das ist ganz gemischt. Das ist wirklich ganz gemischt. Wir haben da ganz buntes Portfolio. Es ist natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich. Arbeitet man jetzt im Entwicklungsstudio, also wirklich direkt am Produkt? Oder ist man jetzt, wie gesagt, bei uns in Worms, wo es eben auch da unterschiedlich ist, ob man jetzt vielleicht im Finanzbereich arbeitet oder im Marketing, da unterscheidet sich das. Aber insgesamt würde ich sagen, sind wir immer noch sehr jung, beziehungsweise jung geblieben. Die Firma wurde damals mit zwei Leuten gegründet. Wie gesagt, wir sind jetzt ein paar mehr. Und ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir mit sehr viel Herzblut an den Projekten und Produkten arbeiten und wir immer versuchen, die Spiele zu machen, die wir selber cool finden, weil dann ist es eben auch sehr, sehr authentisch und das hat sich bisher als ziemlich gut erwiesen, dieser Weg. Ja.
Und gibt es so Trends, die ihr seht, Entwicklungen, denen ihr folgt? Also ihr sagt ja auch, ne, Wachstum ist uns sehr wichtig, das heißt, jetzt diejenigen, die zuhören und spielen, die sehen ja wahrscheinlich eher noch, okay, das ist gerade spannend, das nicht. Ich glaube, ihr seid sehr auf Strategiespiele.
Wir sind sehr auf Strategie-Simulationsspiele. Das ist, man muss es sagen, in dem großen Markt schon eine Nische. In der haben wir uns aber sehr, sehr gut etabliert. Und da fühlen wir uns auch gut aufgehoben. Wir waren damals mit die Ersten, die es geschafft haben, Strategiespiele auf die Konsole zu bringen. Wo wir auch sehr, sehr stolz drauf waren. Das machen wir auch heute immer noch. Wichtig ist, insgesamt zu sehen, dass dieser Markt einfach ein sehr schneller Markt ist und man wahnsinnig schnell reagieren muss. Was für uns ganz wichtig ist, ist das Kundenfeedback. Das heißt, da bekommen wir halt, wenn wir ein Spiel rausbringen, ich meine, das ist digital, das heißt, wir haben in Realtime Kundenfeedback, wo wir drauf reagieren müssen. Und wenn das nicht so ist, also der Kunde vielleicht nicht zufrieden ist, hat das einen direkten Einfluss auf die Verkäufe. Das heißt, da müssen wir eben auch extrem schnell reagieren. Und das macht es auf der einen Seite sehr, sehr herausfordernd, aber eben auch sehr, sehr spannend.
Alexander, vielleicht magst du ein bisschen noch was zu deiner Firma sagen, noch mal ein bisschen mehr erklären, was ihr macht. Und dann ist das hier euer Gespräch.
Sehr gerne. Es gibt auch einen Überschneidungspunkt schon mal, den ich gesehen habe.
Kannst du gerne direkt sagen. Auch.
Also wir haben bei Tech-Impulse, haben wir IT-Impulse mit einer Softwareentwicklung und Nearshore Labs und entwickeln eben auch in verschiedenen Ländern. Und wir haben aber auch eine Beteiligung, Revox, die Augmented Reality Software und auch für Gaming-Software erstellt. Die sitzen in Sevilla in Spanien. Aber angefangen hat das Ganze eben vor 20 Jahren mit Jobimpulse und da machen wir klassische Arbeitnehmerüberlassung und Vermittlung von Arbeitskräften und haben in Deutschland gestartet. In Hildesheim und in Reutlingen waren unsere ersten Standorte, waren automobil geprägt, also die Kunden eher aus dem OEM, First- und Second-Tier-Supplier-Umfeld in der Automobilindustrie. Und vor 20 Jahren war ein großer Preisdruck damals da. Der Lopez war Einkaufsleiter von Volkswagen und er hat die Supplier alle in Low-Cost-Countries auch mitgedrückt. Und mit dieser Welle sind wir mit unseren deutschen Kunden eigentlich dann auch sehr stark und sehr schnell im Ausland gewachsen, weil die wollten ähnliche Qualität haben im Ausland wie in Deutschland. Zu der Zeit, wenn man mit kleinen lokalen Firmen zusammengearbeitet hat, war nicht immer klar, dass die Sozialversicherung und so weiter auch entsprechend abgegeben wurde. Und da standen wir für. Und sind dann eben mit unseren Kunden ins Ausland und haben dann dort Standorte aufgebaut. Erst in Osteuropa, dann in Südeuropa, bis hin über Schweiz und dann Amerika und Japan. Und sind mit lokalen, sehr starken Sales-Strukturen dann eben auch unabhängig gewachsen, sind oftmals Huckepack mit unseren Kunden zuerst drüber und haben uns dann eben entsprechend emanzipiert. Sind jetzt mit 57 Standorten in 14 Ländern und ungefähr 9.000 Mitarbeitern, die bei unseren Kunden im Einsatz sind, unterwegs. Und haben dann aber sehr früh erkannt, dass wir uns ein bisschen breiter aufstellen. Kamen dann die ersten Krisen oder sehr schnell kam die erste Krise mit Lehman Brothers, wo innerhalb von 4 Wochen der Stecker gezogen wurde quasi und man gesagt hat, okay, was passiert hier? Wie können wir uns so aufstellen, dass wir gesund sind, auch in der Krise oder gut durch Krisen kommen? Und das war so ein Treiber für die vielen Länder. Dann haben wir aber auch gesagt, okay, wir müssen auch in Produkte gehen und haben dann Tech-Impulse gegründet oder Tech-Impulse ist unser Dach und davon ist ein Unternehmen IT-Impulse. IT-Impulse, wir betreiben 4 Nearshore Labs, eins in Košice, ist in der Slowakei, eins in Sofia, Bulgarien, eins ist in Sevilla, Spanien und eins ist in Kigali, in Ruanda. Und dort entwickeln wir für unsere Kunden Software in Form von Nearshoring, aber eben auch inzwischen immer mehr komplette Projektverantwortung im Gesamten. Und das ist eine Einheit. Wir haben ungefähr 150 Softwareentwickler und treiben das gut nach vorne. Eine zweite Gesellschaft innerhalb von dieser Tech-Impulse ist unsere Aerospace und Defense Division, wo wir in Spanien, in Sevilla und in Getafe bei Madrid für Airbus Military arbeiten in der Entwicklung bzw. auch in der Produktion. Größtenteils sind wiederum im Lieferantenumfeld, im Second- und First-Tier-Lieferantenumfeld. Und es ist kein Kriegsmaschine, die dort hergestellt wird, sondern es ist A400M, der Transporter, das muss man heute mit dazu sagen, und die Tanker für die Luftbetankung, die dort produziert werden. Und dort sind wir in der Produktion, aber auch in der Entwicklung tätig und treiben dieses Feld natürlich auch weiter. Es ist seit einigen Jahren in aller Munde positiv wie negativ behaftet. Da muss man natürlich ein bisschen Acht geben, aber eben auch ein intensives Geschäftsfeld und stark wachsend. Und das dritte Geschäftsfeld, was wir haben in der Tech-Impulse, das ist Automation und Robotik. Da schlagen wir eigentlich wieder den Bogen zur Job-Impulse, denn wir verleihen dort Roboter. In der ersten Phase machen wir das heute mit Reinigungsrobotern und mit Logistikrobotern, die wir dann dem Kunden verleihen. Und in der nächsten Phase, in 4, 5 Jahren, ist unser Ziel eben auch humanoide Roboter dann zu verleihen in der Ergänzung zu unseren Mitarbeitern, die wir beim Kunden im Einsatz haben. Positiv gesehen kann man es ja auch sagen, dass es eben für gefährliche Einsätze gut genutzt werden kann oder für Einsätze, wo man keine Mitarbeiter finden kann.
Sehr cool. Ich wüsste jetzt, wo ich da überall schon reingehe, aber das soll ja euer Kennenlernen sein. Was interessiert euch, was ihr jetzt gehört habt? Wo würdet ihr gerne nachhaken beim anderen?
Also bei mir ist der Entwicklungsansatz für die IT, ihr seid in vielen Ländern unterwegs. Worms ist der Hauptsitz mehr, die Verwaltung. Wo entwickelt ihr eure Produkte? Wo kommen die Ideen her? Also wie kanalisiert ihr die Ideen? Mhm. Und wo macht ihr dann am Ende die Umsetzung, die Entwicklung, die ja auch wettbewerbsfähig sein muss? Und die letzte Frage, die ich danach schieben würde, ab wann und wo setzt ihr dann schon KI ein?
Okay. Fangen wir mal an mit der Entwicklung. Also wir haben erstmal ohne Entwicklung früher angefangen. Wie gesagt, wir waren zu zweit, haben erstmal mit Distribution angefangen und dann kamen sukzessive die Studios dazu. Wir entwickeln in Deutschland vor allem mit unseren 4 eigenen Studios, wobei jedes Studio so eine gewisse Spezifität hat auf bestimmte IPs beziehungsweise Bereiche, wo sie besonders stark sind. Die Ideen kommen entweder aus dem Studio direkt, dass sie eben an uns quasi als Publisher pitchen und wir gucken, passt das, ist das passend für den Markt? Oder was wir auch haben, und da sind wir eben sehr stark, ist, dass wir starke Marken haben, die wir weiterentwickeln. Wie jetzt zum Beispiel bei Tropico ist es so, da kommt jetzt der 7. Teil raus, der wird gerade in Gütersloh in unserem Studio entwickelt. Und da ist es so, dass unsere Spiele eine sehr starke Fanbase und Community haben, auf die wir aufbauen können. Was wir additiv noch machen, ist, weil wir natürlich immer wieder gucken müssen, dass wir am Markt bleiben, auch neue Produkte launchen, ist, dass wir mit externen Partnern zusammenarbeiten, die für uns entwickeln. Und da kann das entweder so sein, dass wir eine Idee haben als Publisher und sagen, oh, wir sehen da eine Marktlücke, wir haben das evaluiert und gehen quasi Studios durch und bitten sie um Pitches. Und dann gibt es so eine Art Greenlight-Prozess, wo wir gucken, welches Studio, welches Team kann die Idee am besten für uns umsetzen. Oder was wir auch oft haben, dass Teams uns aktiv ansprechen und sagen, hey, wir haben das und das Spiel, die und die Idee. Und dann wird das bei uns, durchläuft das auch ein Greenlight-Prozess, wo wir gucken, passt das, können wir uns das vorstellen, passt das vom Budget, passt das von der Zielgruppe, passt das in den Markt. Und wenn wir sagen, ja, das ist ein Fit, dass wir das eben auch sein und dann entsprechend entwickeln lassen und beauftragen.
Wenn ich da kurz reinhaken darf, weil du gesagt hast, du bist wie ein Verlag, ist es dann wie bei einem Buchverlag, wo man ständig Manuskripte eingereicht bekommt und einer sagt,
so ähnlich, es sind noch keine Manuskripte. Es sind halt Pitch-Decks, aber ja.
Ja, genau.
Aber genauso ist der Prozess letztendlich. Ich glaube, das macht es am plausibelsten, was wir da am Ende tun. Ja. Nur es ist in der Regel, die Pitches sind noch relativ klein, aber so ein Game-Design-Dokument, wo dann ja wirklich direkt drinsteht, wie das Spiel aussieht, das hat halt mehrere hundert Seiten. Das ist dann halt schon sehr, sehr detailliert, aber das kommt dann eben erst im zweiten Schritt.
Und dann war noch die Frage, wo setzt ihr schon KI ein?
Das testen wir halt noch. Also teilweise haben wir es schon, wenn es um, wobei man muss immer so ein bisschen gucken mit diesem Thema KI. Wir haben ja schon immer KI in Spielen letztendlich. Was jetzt ja das Thema ist, sind die LLMs, die Large Language Models. Und da ist es so, dass wir das teilweise benutzen, zum Beispiel wenn es um Lokalisierung geht. Aber es ist nicht so, dass man sagt, das ist schon 100%, sondern wenn man zum Beispiel sagt, man hat eine Übersetzung, da läuft immer auch nochmal eine menschliche QA und eine LQA, also eine also Menschen, die nochmal gegenchecken, da nochmal drüber. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt rein KI, das geht auch gar nicht. Wir müssen da auch sehr transparent sein. Und wenn KI verwendet wird, muss das auch alles ausgewiesen werden. Und wir beobachten das natürlich und ich glaube, es wird auch in Zukunft noch einen sehr, sehr starken Impact haben. Aber im Moment ist es noch nicht so stark wie vielleicht in anderen Bereichen.
Warum
hast du mehr Fragen?
Ja, oder sehr fragst du. Ja.
Ich werde neugierig. Wie finanziert man so ein Spielemodell? Also bei meinen Jungs, wenn die sich ein Spiel runterladen, gehen die in den App Store von Apple und dann gibt es die Möglichkeit, entweder das Ganze kostenlos runterzuladen oder eben gegen monatlichen oder Einmalpreis und meistens die kostenlosen, manchmal auch bei den monatlichen, dann kommt dann alle 2 Stunden oder 20 Minuten dann irgendwie Werbung oder man muss was anderes kaufen oder irgendwelche. Wie finanziert ihr oder wie finanziert ihr euer Geschäftsmodell und wie viele Spiele muss man verkaufen, damit man am Ende ein Break-Even erreicht hat oder Geld verdient?
Es kommt aufs Spiel drauf an. Das ist eine gute Frage. Also bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben keine kostenlosen Spiele tatsächlich. Das heißt, man hat auch keine Werbung bei uns in den Spielen, sondern man hat einen festen Preis, den man bezahlt. Also wenn wir ein Spiel launchen, liegen wir je nach Game, würde man sagen, so zwischen 40, 45 bis 60 € ungefähr. Das ist so der Standardpreis. Man hat natürlich durch die ganzen Promotions wird es immer ein bisschen weniger im Produktlebenszyklus. Aber es ist so bei uns, der Kunde kauft das Spiel einmalig und dann kann er das bis ans Ende aller Tage spielen sozusagen. Wir haben häufig noch Patches, Updates, Erweiterungen, die wir kostenlos anbieten. Teilweise gibt es aber auch noch inhaltliche Erweiterungen wie DLCs, die wir dann auch noch verkaufen. Aber es ist nicht so, dass wir Werbung im Spiel haben. Also das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell am Ende des Tages. Mhm. Recoupment, das ist eine großartige Frage. Kommt natürlich immer drauf an, was die Entwicklung kostet. Und danach berechne ich letztendlich, wie viele Units muss ich verkaufen. Was sich geändert hat in den letzten Jahren ist, dass wir, als wir angefangen haben, gab es ja noch physische Distribution. Da ging man ja noch in Mediamarkt oder in GameStop und hat sich eine Box gekauft. Ja. Das, ich könnte es gar nicht quantifizieren, wie viel wir noch in Retail haben. Vielleicht 2% an Umsatz. Also es ist eigentlich fast gar nichts mehr. Es läuft eigentlich alles komplett digital. Und man muss sich das so vorstellen, wenn wir ein Spiel launchen, zum Beispiel auf Steam, was so die größte PC-Plattform ist, drücken wir das Knöpfchen und dann ist das Spiel weltweit verfügbar. Ja, wir müssen es natürlich lokalisieren. Also das klingt jetzt so leicht, ist es natürlich nicht, weil da ein ganz langer Prozess hinten dran steht. Wir müssen lokalisieren, wir müssen für die verschiedenen Territories Age-Ratings einholen, gucken, dass das für die Customer passt. Also das ist ganz, ganz viel Vorarbeit. Aber wenn es denn soweit ist, ist es halt global verfügbar. Und diese Digitalisierung führt für uns dazu, dass wir einen längeren Produktlebenszyklus haben. Früher war das eigentlich so, dass man so, weiß ich nicht, 2-3 Jahre, dann war so ein Projekt eigentlich abgeschlossen. Heute ist es so, man nennt es den Longtail, dass man halt durch diese vielen Preisreduktionen, die ja immer laufen, den Produktlebenszyklus verlängert.
Das heißt, mehr Gewinn durch die Digitalisierung?
Für uns ist es ja alles digital. Mhm. Also mehr Gewinn würde ich nicht sagen, ist ja unser Geschäftsmodell. Aber wir sind halt sehr digital. Also physisch gibt es für uns halt fast gar nicht mehr.
Diese Umbruchphase, wie habt ihr die? Also Umbruch, ne?
Die kam ja langsam. Ja, also das kam ja nicht von jetzt auf gleich.
Deswegen habe ich vorhin auch so, was sind die Trends und Herausforderungen? Also wie sehr müsst ihr immer wieder gucken?
Immer. Wir sind jeden Tag, also wir müssen auch sehr, sehr schnell sein. Also wir können auch keine Entwicklung verschlafen. Und wir haben trotzdem so ein paar Dependencies. Zum Beispiel, wenn jetzt Nintendo hat ja eine neue Switch rausgebracht, die Switch 2. Das ist für uns dann ein neuer Markt. Player sozusagen. Da müssen wir gucken, welche Spiele passen für uns für die Plattform. Die müssen dann separat portiert werden. Aber da muss man immer schauen. Auf der anderen Seite verschwinden dann vielleicht eben auch mal ältere Konsolen wie eine PlayStation 3, die einfach keine Rolle mehr spielt. Aber da muss man letztendlich gucken. Und das ist ein sehr, sehr schneller Markt. Also man muss da schon immer wach sein. Und ich glaube, dass das viel Wichtigere ist, dass man wirklich direkt die Konsumententrends mitnimmt und guckt, was interessiert die Spieler, was wollen die Spieler, und die auch aktiv mit in diesen Prozess mit reinnimmt, was wir eben auch machen, wir machen ganz viel Beta-Testing, wir holen uns Feedback direkt vom Kunden noch in relativ frühen Entwicklungsphasen, dass wir gucken, wo stehen wir denn überhaupt und was möchte der Kunde, damit wir das entsprechend implementieren können, weil nur wenn es der Kunde mag, ist das Spiel am Ende des Tages erfolgreich.
Kannst du mit der Games-Branche was anfangen, Alexander?
Für mich ein komplett unbekanntes.
Also auch so als Wirtschaftswelt, weil während du so geredet habe ich nochmal gedacht, wie viele Menschen spielen, hast du gesagt?
In Deutschland etwa die Hälfte der Bevölkerung.
So die Hälfte der Bevölkerung spielt. Ja. Aber irgendwie hat man immer so den Eindruck, das ist so, es ist irgendwie wenig sichtbar, obwohl ja so viel. Woher hast du darüber mal nachgedacht?
Sichtbar, glaube ich. Also wenn du ja im Flugzeug unterwegs bist und du siehst so viele Leute, die auf dem Handy irgendwas am Spielen sind, und es ist eigentlich ja sehr oft, also die Hälfte kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein Riesenmarkt. Doch, das glaube ich schon. Also wenn die Hälfte der Bevölkerung, dann ist das ein riesengroßes Volumen. Und es ist ja nicht nur ein Game, was sie spielen, sondern viele und dann immer wieder was Neues, weil es irgendwann dann abgenutzt ist. Und
also du siehst es an deinen Abbuchungen bei deinen Söhnen, was für ein Wirtschaftsmarkt ist.
Ja.
Na, man muss sagen, die Games-Industrie ist größer wie die Filmindustrie und das schon seit sehr, sehr langer Zeit.
Ja.
Es wird aber auch irgendwann vermischt, glaube ich. Also wenn man manche Games sich anschaut, es werden ja auch Filme gedreht, die dann in die Spiele mit einfließen. Ja. Und
es sind ganze Brand-Universes, die da zusammenhängen. Und das ist tatsächlich so, man kann das gar nicht mehr so trennen letztendlich. Mhm.
Tolles Umfeld.
Du hast sie ja gefragt, Alexander, wie setzt ihr KI ein? Mhm. Und das hast du ja wahrscheinlich mit der Intention gefragt. Was beschäftigt dich bei dem Thema KI?
Ja, vor allen Dingen, was in Zukunft passiert. Also klar wird es heute schon angewandt, jeder nutzt ChatGPT oder bei Teams oder was auch immer für Tools, aber ich glaube einfach, das, was in den nächsten 4, 5, 6 Jahren auf uns zukommt, also wirklich an fundamentalen Themen, sei es in der Verwaltung oder in der Entwicklung, oder ich glaube, es gibt kaum Geschäftsbereiche, es sei denn, du bist Handwerker, wo die KI nicht eben eingreifen wird. Und wir können es noch gar nicht absehen. Also wir versuchen das einfließen zu lassen bei uns in der Firma, aber es ist ja so oft, man nutzt aber die richtige Anwendung, der richtige Agent, der muss noch eingebunden werden, der muss noch mit gefunden oder entwickelt werden. Und dann wird es in die Prozesse mit integriert. Und da befindet man sich jetzt gerade in dieser Phase. Große Konzerne sind da mit Sicherheit schon einen Schritt weiter. Aber ich glaube, grundlegend und fundamental, das, was in den nächsten 4, 5 Jahren passiert, ich habe eben von humanoiden Robotern gesprochen, wenn die kombiniert werden eben mit KI, mit dem automatischen Können, sage ich schon mal, der natürlich irgendwo angelernt ist, dann mache ich mir schon meine Gedanken, was in 5, 6, 7 Jahren da auf uns zukommt.
Also auch als Firma zukommt?
Natürlich, klar.
Hast du da eine Vision oder eine Vorstellung? Also aktuell wird ja sehr diskutiert, Arbeitsplätze gehen verloren, KI, also alles auch so ein bisschen negativ konnotiert. Und auf der anderen Seite beschäftigst du dich ja mit Menschen und Arbeit und wie die das verwenden. Und du hast schon den Trend Robotik und humanoide Roboter. Was hast du da für eine Vorstellung?
Ich versuche das so zu kombinieren. Im Prinzip bin ich meine Firma seit 20 Jahren jedes Jahr immer wieder in einer Transformationsphase. Das sieht man ja an den neuen Geschäftsbereichen, die auch dazukommen. Und auch da gibt es natürlich eine Verteilung in der Breite. Nicht jeder Mitarbeiter, den wir zum Beispiel in der Arbeitnehmerüberlassung haben, kann durch KI ersetzt werden. Da wird Verwaltung und all das mit Sicherheit am Anfang stärker sein als Produktion. Produktion wird dann irgendwann mal durch Roboter eben eher gefährdet werden. Und in Kombination, man sagt immer, es entstehen viele, viele neue Arbeitsplätze auch durch KI. Ich kann das nicht ganz so sehen, ob wirklich im gleichen Maße neue Arbeitsplätze entstehen, zum Beispiel beim Testing. Also wenn man früher Testing in Indien oder in irgendwelchen anderen Ländern eben für Software genutzt hat, dann ersetzt die KI ja heute mehr oder weniger 1:1 das Testing. Und Hunderttausende von Arbeitsplätzen fallen da weg, mit Sicherheit auch in Indien. Ich sehe die nicht irgendwo anders aufkommen. Wie macht ihr das mit Testing, wäre die Frage, und nutzt ihr das schon?
Ich habe auch gerade überlegt, wer guckt da, spielt da?
Bei uns sind es noch Menschen, die spielen tatsächlich, weil es einfach sehr komplex ist. Ne? Wir müssen ja ganz, ganz viele Systeme abdecken und wie gesagt, bei uns sitzen da noch sehr, sehr viele Menschen an diesen Spielen und arbeiten da mit sehr viel Herzblut dran.
Aber das heißt, was ist dein Blick dann auf KI? Weil ja, vielleicht ist ja das, was du eben sagst, Testing, und das wird alles ersetzen, und du hast jetzt...
Es kommt, glaube ich, auf den Bereich drauf an. Also was du auch gerade sagtest, also wir haben, natürlich hat KI einen Einfluss und wir benutzen es auch im Alltäglichen. Ne? Also ich benutze es auch ständig. Also ich habe da auch verschiedene Tools, die ich benutze. Also man kann das so auch gar nicht mehr wegdiskutieren. Ich sage nur, insgesamt bei unserer Entwicklung selber ist jetzt das, also wenn wir von LLMs reden, noch nicht ein Riesenteil davon. Ja, aber wie gesagt, da muss man immer so ein bisschen gucken. KI haben wir halt schon immer ins Spiel.
Mhm. Also es gibt inzwischen Chats wie WhatsApp oder Plattformen, wo sich KI-Agents unterhalten. Mhm. Also nur KI-Agents unterhalten sich und stellen sich Fragen und werden dadurch wiederum haben wieder einen Lernfaktor. Da sind gar keine Menschen. Man kann das als Mensch, das ist eine offizielle Homepage, kann man sich anschauen und kann sehen, welche Fragen die stellen und wie die antworten. Aber die unterhalten sich untereinander. Das ist schon interessant. Also wo da die Reise hingeht und die Geschwindigkeit vor allen Dingen, das können wir, glaube ich, gar nicht so erfassen. Und wir müssen uns permanent darauf einstellen und natürlich das eigene Geschäftsmodell darauf versuchen vorzubereiten und auch mit innovativen Produkten auch international dann eben zu agieren. Aber man kann es, glaube ich, nicht 1:1 vorhersagen und man kann es auch nicht 1:1 perfekt sein Unternehmen darauf vorbereiten. Man muss sehr schnell sein, sehr, sehr agil. Man muss permanent eben schauen, wo geht der Markt hin, wo gehen die Kunden hin. Das ist das Wichtigste.
Wie macht ihr das? Wie organisiert ihr das an der Firma?
Also zum einen durch unsere IT-Impulse natürlich sind wir mittendrin in diesen Themen bei unseren Kunden eben auch sehen, wo die Bedarfe und die Nachfragen kommen. Und dann eben durch die vielen verschiedenen Länder. Und das ist natürlich komplett unterschiedlich. Japan ist Wahnsinne. USA auch weit voraus, manchen anderen Ländern, wo wir eben unterwegs sind dann auch. Und da merkt man schon große Unterschiede. Und so wird auch dann zeitversetzt die Implementierung von KI geschehen. Also in Japan oder USA wird man viel, viel, viel schneller unterwegs sein wie in anderen Ländern zum Beispiel. Und es wird dann entsprechend runtergedrückt, aber es ist eine Frage der Zeit nur.
Was ich mir noch gedacht habe, Alexander, als du da beschrieben hast, was ihr macht, hast du darüber nachgedacht, welche Rolle der Mensch in Arbeit und Wirtschaft spielt? Also wenn wir jetzt an einem Wegscheid sind, dass immer mehr KI das übernimmt und wiederum ja eine Arbeitnehmerüberlastung, da ist ja immer so ein bisschen dieses, eigentlich willst du ja bei einer Firma sein und dem emotional gebunden sein und ich bin Opel oder was auch immer. Das heißt, du hast dich ja schon immer damit beschäftigt, wahrscheinlich.
Employer Branding?
Ja, so welche Rolle spielt der Mensch in diesen ganzen, ne? Es müssen Arbeiten erledigt werden. Weiß ich nicht, hast du da eine Philosophie, Gedanken dazu, wie wird sich das gegebenenfalls verschieben? Welche Rolle sollte der Mensch in Zukunft spielen bei Arbeit und Wirtschaft?
Das ist eine philosophische Frage.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht schon, sagst du auch schon bitte fast die nächste.
Nein. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Deswegen ist es schon wichtig, darüber nachzudenken. Und es gibt ja, also natürlich als Arbeitgeber und vor allen Dingen wir als Arbeitnehmerüberlassungsunternehmen stehen vor allen Dingen in Deutschland oder fast ausschließlich in Deutschland eher in Kritik als in anderen Ländern. In den anderen Ländern, wo wir unterwegs sind, ist es ein ganz normaler und fester Bestandteil der Arbeitswelt. Und im Prinzip, wenn man anschaut, dass wir oder wie viele Menschen wir auch von aus Arbeitslosigkeit eben in wieder eine feste Anstellung bringen, das muss man auch mal sagen, dass die Zeitarbeit da einen großen Beitrag zu leistet. Und unser Ziel ist ja immer, Mitarbeiter bei einem Kunden in Einsatz zu bringen, mit dem klaren Ziel, dass er dann da fest angestellt wird. Mhm. Und das ist in der Regel passiert das auch. Und das ist das Gute daran. Also das muss man auch mal sagen. Deswegen brauchen wir eine gute Arbeitgeberphilosophie. Wir müssen immer mit unseren Menschen, die wir beschäftigen, gut umgehen und an die Familien denken. Aber die Frage, auf die du zielst, ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen, was passiert in 5 oder in 10 Jahren, wenn dann die Roboter mehr im Einsatz sind und für mich und wenn dadurch dann Arbeitsplätze eben auch reduziert werden, also menschliche Arbeitsplätze reduziert werden, kommt dann irgendwann die Frage auf, wird dadurch die Arbeitslosigkeit steigen und wie können die Roboter, die im Einsatz sind, ihren Beitrag dazu leisten und wie können die zum Beispiel durch Abgaben, also heute, wenn wir Mitarbeiter ja beschäftigen gehen, Großteil des Gehaltes geht in Sozialabgaben und in Steuern und etc., um unser System zu finanzieren. Wenn ein Roboter im Einsatz ist, warum soll der nicht auch die Produktivstunde mit einem gewissen Anteil der Wertschöpfung oder Vergleich zu einem Gehalt dann eben auch abgegeben werden, um das System weiter zu finanzieren? Bis hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen.
Ich kann sagen, da hast du wahrscheinlich jetzt eine sehr europäische Sichtweise, wertegetriebene Sichtweise. Ist wahrscheinlich in den USA andere Gedanken dazu, die einfach sagen, Roboter werden eingesetzt, fertig.
Könnte man meinen, aber? Dann gäbe es auch ein Ungleichgewicht früher oder später. Und in keinem Land, glaube ich, mit einer hohen Arbeitslosigkeit und Unzufriedenheit oder größeren sozialen Gefüge, was auseinandergeht, funktioniert es. Also es muss immer ein Gleichgewicht sein, es muss auch irgendwoher finanziert werden. Und von daher wird sich die Frage mit Sicherheit auch in den USA genauso dann ergeben wie bei uns.
Und Annika, um die Frage, philosophische Frage an dich weiterzugeben, weil ich natürlich auch denke, was passiert mit den Menschen, die konsumieren? Mhm. Also ne, erstens, man braucht Geld, um zu konsumieren. Irgendwie. Aber auch, weiß ich nicht, ob ihr auch schon Entwicklungen seht, je nachdem die Generation, die immer digitaler aufwächst, immer in digitaleren Welten, gar nicht mehr durch den Wald rennt oder wie auch immer, dass ihr da auch seht, dass sich was verändert. Also beschäftigst du dich auch mit dem Menschenbild, das eure Spiele konsumiert oder was da gerade so passiert?
Ja, wie gesagt, ich glaube, als Unternehmer muss man ja grundsätzlich mit offenen Augen unterwegs sein. Und wir haben uns ja gerade schon von diesem ganzen Thema Trends, schnell sein, ne, nicht abgehangen werden. Wir sind es gewohnt, weil wie gesagt, die Games-Industrie ist einfach sehr, sehr schnelllebig. Und ich glaube, wir sind da so ein bisschen trotzdem besonders, weil unsere Zielgruppe tatsächlich auch eher eine ältere ist, weil die Gamer, die wir haben, die sind mit uns, ich sage das jetzt, das klingt jetzt vielleicht komisch, alt geworden oder werden mit uns alt sozusagen. Ja, also wir haben die Marken, die wir ja über Jahre aufgebaut haben und wir haben eine sehr, sehr treue Fanbase und Community, die wächst mit uns. Und wir haben quasi so ein bisschen den Spagat auf der einen Seite, dass wir diesen Bereich pflegen und wirklich, das ist uns total wichtig, dass eben diese Kunden zufrieden sind und trotzdem müssen wir immer gucken, dass wir eben auch neue Kunden gewinnen und da sind wir eben wieder bei diesem Thema, was ist der Trend, wo geht die Reise hin, wo ist jetzt, wo gibt es jetzt eine Lücke im Markt, wo ist jetzt da der neue Trend und da muss man dann am Ende des Tages dann reingehen, also so ein bisschen zweigleisig. Ja.
Spielt bei euch Augmented Reality, das war vor 5 Jahren mal ein Riesenthema, dann kam die Apple-Brille und alle möglichen Brillen auf und ich habe das auch mal mir vorführen lassen und mal angezogen und das war unglaublich, man taucht eine andere Welt ab und dann habe ich gedacht, alles geht in diese Richtung, aber nichts ist passiert.
Nee, weil die Hardware auch, also ist jetzt meine Analyse, jetzt bestimmt andere Gründe auch dafür, aber insgesamt hat sich die Installed Base nicht durchgesetzt, weil die Hardware halt auch sehr, sehr teuer ist. Es gibt für uns auch ein Spiel für in VR, das haben wir mit einem Partner entwickelt, aber es ist kein großer Trend geworden tatsächlich. Also das stimmt, das hat sich wieder verflüchtigt sozusagen. Ja. Es hat keine große Marktmacht.
Kann das bestätigen. Ich habe eben gesagt, wir haben auch ein paar Beteiligungen und eine Beteiligung ist eben in Spanien, die Augmented Reality Software. Die haben auch in Gaming entwickelt oder investiert. Yeah. Wir sehen aber, dass wesentlich mehr Anwendungen im Arbeitsumfeld umgesetzt werden, für Einarbeitung zum Beispiel, für Trainings und da macht das absolut Sinn.
Ja. 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 Man muss natürlich auch so ein bisschen gucken, wir haben es auch bei uns im Büro ausprobiert, man braucht halt auch Platz, ne? Also das,
so einen kleinen Kreis brauchen wir schon, sonst rennen wir gegen den Schrank.
Das Sofa und dann der Schrank, also das darf man halt nicht unterschätzen, je nachdem, was man da spielt, braucht man schon ein bisschen Raum, ja. Mhm.
Gibt es noch was euch aneinander interessiert?
Vielleicht privates Umfeld, also
Worms.
Aus Worms.
Genau. Kommen wir zu Worms.
Okay.
Okay. Die Katze. Nein, sorry, ich habe unterbrochen.
Ich bin auch durch Zufall gelandet.
In Worms, stimmt. Ja. Aber was liebst du an Worms? Du bist ja auch immer noch da.
Die Firma ist noch da. Ich wohne nicht in Worms tatsächlich. Ach so. Ich bin weggezogen. Also ich wohne in Mannheim.
Ah, okay.
Aber tatsächlich, wir haben, die Firma wurde in Worms gegründet und wir sind da schon so ein bisschen verbunden immer noch mit unserem Standort dort, aber es spielt gar nicht mehr so eine große Rolle, würde ich sagen, dadurch, dass wir halt wirklich international sind. Ja, wir sind eigentlich auf der ganzen Welt zu Hause am Ende des Tages. Mhm. Und,
lass uns mal eine Lanze für Worms brechen, ist bestimmt auch eine schöne Stadt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Sehr gute Eisdiele.
Ja, und viel Historie tatsächlich, was ja ganz oft vergessen wird. Aber, die Region ist halt einfach sehr, sehr schön, tatsächlich guter Wein.
Sehr guter Wein.
Aber vielleicht ist es so ein bisschen, um so semi-privat zu werden, weil ihr beide sagt, es ist so wichtig, Trends, schnell, agil. Wie macht ihr das, die ihr jetzt 20 Jahre so eine Firma leitet, für euch persönlich so schnell, so agil, so viel Lust zu haben, diese Zukunft zu gestalten? Was macht ihr, dass ihr das behaltet?
Ich weiß nicht, also bei mir ist das inhärent. Also ich würde es nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist so, ich will Dinge bewegen und man kann ja auch so ein bisschen stolz sein, wenn man sieht, was man so geschaffen hat. Ich werde das nie vergessen, ich war in Neuseeland. Und stand dann in einem Geschäft schon ein paar Jahre her und da war dann unser Spiel im Regal. Mhm. Ja, und das ist, wie cool, das ist am anderen Ende der Welt, ja. Und das ist schon, das macht, also, ich finde es halt auch schon so, ist schon schön, wenn man sieht, was man zusammen als Team schaffen kann und was man erreichen kann. Und wir haben halt insofern den Vorteil, wir bringen ja Spiele zu den Menschen. Das heißt, wir bringen Unterhaltung zu den Menschen und das fühlt sich eigentlich schon gut an.
Wie machst du es?
Ich glaube, es liegt ein bisschen auch in der DNA. Ich habe schon als kleines Kind mit einem Koffer an Haustür und irgendwelchen Kram verkauft. Und,
was hast du studiert? Dann BWL?
Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Nee.
Ja, genau.
Da hätten wir natürlich nichts zur Gemeinsamkeit.
Aber an der VWA, also samstags, weil ich schon die Firma eben auch hatte und vorangetrieben habe.
Ah, krass.
Aber also ich hatte immer schon den Drang, Meine Oma hatte ein Edeka-Geschäft zum Beispiel, mein Onkel hatte eine Firma und das auf dem Land eben an der Mosel, und ich fand es immer toll, dass man sich selbst seinen Alltag gestalten kann und Neues schaffen und formen kann, und das hat mich unheimlich angetrieben und ich hatte eigentlich immer im Kopf oder das Ziel, mich selbstständig zu machen, aber dann hast du das gemacht, dann fängst du ja eigentlich natürlich erst an, also auch die Existenzangst, die man hat, ab einem gewissen Punkt vielleicht weniger, wenn die Größe da ist. Auf der anderen Seite die Verantwortung umso größer ist und die hört nie auf, natürlich.
Große Firmen, also
ja, ist auch die und, Verantwortung. Das treibt einen auch, natürlich. Mhm. Also eben immer mit vorne dabei zu sein, sich weiterzuentwickeln und die Arbeitsplätze auch zu sichern, die Verantwortung, die man eben hat. Aber auch bei mir den Familiengedanken, den Generationsgedanken, das ist ja so eine deutsche Sache.
Ja, ja.
Kann man die Firma auch weitergeben, vielleicht an die nächste Generation? Who knows? Wenn es so wäre, wäre es toll. Wenn nicht, ist auch okay. In Amerika spielt das nie eine Rolle. Das wird verkauft,
no,
ist dann weg.
Da gibt es das Thema nicht.
Aber das sind auch natürlich Treiber. Und ich habe eben gesagt, also im Prinzip ab dem ersten Tag ist man immer in so einem Transformationsprozess und schaut, was kommt als nächstes, was könnte interessant sein, welche Trends gibt es und wie kann man mit dem Produkt, was man heute eben im Portfolio hat, eben das auch anbieten und sich da weiterentwickeln. Viel unterwegs sein. Klassisch bei 14 Ländern, wo wir unsere Standorte haben, bin ich viel am Reisen. Ich besuche die Standorte. Mir ist wichtig, mit den Leuten persönlich zu reden und zu sehen, also bei Teams ist gut, aber wenn du dann abends vielleicht doch noch zusammensitzt, merkt man schon, da war noch was er nicht gesagt hat. Und das hilft dann schon. Also und dann sieht man auch Trends. Man redet viel mit Leuten, Networking und immer treiben, immer nach vorne, immer hungrig sein.
Und jetzt gibt es ja bei uns immer so die Idee im Podcast, gibt es was, wo ihr jetzt so während des Gesprächs schon festgestellt habt, das wäre eigentlich spannend, sich da weiter auszutauschen und vielleicht eine Idee umzusetzen. Stichwort Idee und immer voran oder zu kooperieren. Irgendwas, was euch so an was ganz Neuem im Kopf ist?
IT-Impulse, ja. Softwareentwicklung, Nearshore Solutions.
Hier ist mein Portfolio. Und nun greife zu, Annika. Was davon möchtest du? Nee, aber sag, also hattest du auch irgendwas, wo du denkst?
Ja, also ich fand das Gespräch wirklich super spannend und wir haben ja ganz viele Schnittpunkte auch, also auch viele Sachen, wo wir uns, glaube ich, sehr, sehr ähnlich sind. Also von dem Approach, von dem Mindset, wie man vorangeht, auch das Thema Internationalisierung, Thema IT. Also ich glaube schon, dass es da Anknüpfungspunkte gibt. Und den Wein, den ich da die ganze Zeit aus dem Augenwinkel sehe.
Ja, also in Rheinhessen gibt es sehr guten Wein, aber von der Mosel eben auch, ja. Und der Wein kommt vom Familienweingut von meiner Frau. Also der Bruder macht das Weingut und viel Spaß damit, ja.
Das ist sehr gut. Dann ist ja immer unsere letzte Frage, werdet ihr euch wiedersehen?
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Um dann sich weiter auszutauschen. Dann danke, dass ihr hier zu Gast wart. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt wie immer in den Social-Media-Kanälen unsere Geschenke oder die Geschenke, die hier überreicht wurden, dann einsehen. Vernetzt euch gerne und spielt mal ein Spiel oder schaut mal bei Jobimpulse vorbei.
Bitte ist Gamer.
Ja, genau. Sehr gut. Yeah.
Gott sei Dank, ein mehr.
Ziel. Genau. Sie sagen
Dankeschön.
Tschüss hier aus unserem Studio. Tschüssi.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.